Deutschlandfunk. Der Tag.
So einen Anker, den lassen sich ja nicht nur Seebären tätowieren, sondern auch alle, die damit ein Zeichen der Hoffnung verbinden, der Zuflucht, der Liebe vielleicht auch. Ist ja auch die christliche Symbolik. Wenn also dann die Bundesregierung entscheidet, Asyl- und Abschiebezentren ausgerechnet Ankerzentren zu nennen, dann erwartet man nicht, dass Menschen, die dort untergebracht werden, von solchen Zuständen berichten.
Es war sehr schwierig. Ich konnte mich nicht mal anziehen, ohne Angst zu haben, dass jemand reinplatzt und mich nackt sieht. Auch nachts konnte ich das Zimmer nicht absperren. Du lebst in ständiger Gefahr, wenn du in einem Zimmer schläfst, das du nicht abschließen kannst.
So schildert es eine Mutter aus Nigeria, die in einem bayerischen Ankerzentrum untergebracht ist. Und tatsächlich steht Anker für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung. Seit genau einem Jahr gibt es diese Einrichtung, die Flüchtlingshelfer Lager nennen und sie am liebsten ganz abschaffen würden. Wie sieht's dort wirklich aus? Und was wäre politisch die Alternative? Und dann lässt mich eine Nachricht aus Japan einfach nicht los. Dort werden jetzt menschliche Stammzellen in Tierembryos eingepflanzt. Erster Gedanke natürlich creepy. Da werden kleine Monster erschaffen. Aber wie es so oft ist mit ersten Gedanken, es lohnt sich, dann noch mal ein bisschen genauer drauf rumzudenken. Der Tag am 1. August 2019 mit Sarah Zerback. Hi. Alles aus einem Guss. Alles gebündelt von der Ankunft der Flüchtlinge und Migranten bis zur Entscheidung. Und nur wer bleiben darf, soll dann später auf Kommunen verteilt werden. Alle anderen direkt aus diesen Zentren abgeschoben werden. Das ist das Konzept der sogenannten Ankerzentren, das sich Union und SPD ja schon in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Lange wurde darüber gestritten. Seit genau einem Jahr gibt es sie wirklich. Allerdings machen nicht 16, sondern auch bislang nur 3 Bundesländer überhaupt mit. Ganz vorne mit dabei Bayern. Dort stehen inzwischen 7 Zentren, in jedem Regierungsbezirk 1. Und Ina Kraus ist Reporterin beim Bayerischen Rundfunk. Sie hat sich 2 von innen angeschaut, in Manchen-Ingolstadt und in Fürstenfeldbruck. Ina, das waren ja organisierte Presserundgänge, die du da mitgemacht hast. Das muss man dazu sagen. Wie war da dein erster Eindruck?
Ja, man kommt nur in sogenannten Sammelterminen rein. Also wenn man als Journalistin nachfragt, kann ich da mal rein in so ein Ankerzentrum, dann bekommt man eine Absage. Das geht um Persönlichkeitsrechte der Bewohner und so weiter. Aber in der Regel kommt man nur bei so Führungen rein. Das ist natürlich auch ein sehr eingeschränkter Eindruck, den man da bekommt. Man geht mit den Betreibern der Ankerzentren, den Regierungen von Oberfranken im Fall von Bamberg und Regierung von Oberbayern im Fall von Ingolstadt-Manching bzw. Fürstenfeldbruck, wo ich drin war, geht man also auf vorbereiteten Bahnen. Also das heißt, man muss sich da schon versuchen, einen Eindruck zu verschaffen. Es werden aber auch nicht nur die Schokoladenseiten der Ankerzentren gezeigt. Man sieht auch so am Rande doch auch die Probleme schon aufscheinen.
Sag doch vielleicht mal einmal, wie sieht es denn da aus?
Es sieht in diesem, zum Beispiel, wenn man jetzt mal das Ankerzentrum in Bamberg nimmt, das gibt eine Einlasskontrolle. Also man kann da nicht einfach so aufs Gelände, auch wenn man jetzt, also als Journalist sowieso nicht, aber auch jetzt als Anwohner nicht. Man muss angemeldet sein. Dann gibt es eine Sicherheitsschleuse in vielen Ankerzentren. In Fürstenfeldbruck zum Beispiel, wo ich war, da ist das so eine Art Drehkreuz. Also da wird man richtig kontrolliert. Auch die Bewohner werden ständig kontrolliert, wenn sie reingelassen werden wollen. Und es sind Wohnblocks, das sind viele ehemalige Kasernen in manchmal besserem, manchmal schlechterem Zustand. Im Fall von Bamberg sind die Häuser in einem relativ guten Zustand. Im Fall von Fürstenfeldbruck zum Beispiel ist das ein wirklich altes Gebäude mit sehr hohen Fluren, mit alten Fenstern. Das sieht sehr scheußlich zum Teil aus. Es ist sehr abgewirtschaftet. In Bamberg ist das ein bisschen besser, in anderen Ankerzentren auch. Da sind große Wohnungen, aber in diesen Wohnungen leben sehr viele Menschen auf engstem Raum. Die Zimmer teilt man sich mit 6 bis 8 Personen, Familien manchmal in einem Zimmer, mehrere Familien in einem Zimmer mit Kindern. In den Wohnungen jetzt in Bamberg leben dann in einem Zimmer eine Familie, im nächsten Zimmer auch eine Familie, oder es leben Frauen mit Kindern in einem Zimmer gemeinsam. Also das ist sehr beengt. Oft merkt man auch diesen sehnlichen Wunsch nach einer Privatsphäre. Mhm. Die Betten sind zugehängt. Das sieht man bei den Presserundgängen dann eher nur so aus dem Augenwinkel. Das, was man gezeigt bekommt, ist eine leere Wohnung. Hm.
Ja, und so auf so engem Raum, da, das muss man ja sagen, ist ja fast eine Binse, dass da auch Konflikte einfach programmiert sind, oder?
Das ist tatsächlich programmiert. Also die Leute dürfen ja nicht arbeiten, solange sie im Ankerzentrum sind. Hm. Und die sind oft sehr lange im Ankerzentrum. Und die hängen also praktisch rum. Dann dürfen sie nicht kochen. Sie dürfen keine Wasserkocher nicht mehr auf dem Zimmer haben, aus Brandschutzgründen. Sie müssen dann Frühstück, Mittag, Abend zu einem festen Termin in der Kantine sein. Sie haben ständig Konflikte auch mit dem Wachpersonal. Das ist auch so ein Eindruck. Es gibt unglaublich viel Security-Leute auf diesen Geländen. Mhm. Allein Ingolstadt-Manching, 2400 Leute sind da im Ankerzentrum und den Dependancen untergebracht. Die geben pro Monat 3 Millionen Euro für einen privaten Sicherheitsdienst aus. Da kann man sich vorstellen, was das für eine Priorität dort hat. Mhm. Das Problem ist, diese Sicherheitsleute
sorgen nicht für Sicherheit.
Sorgen nicht für Sicherheit, oh, sondern sind manchmal das Problem. Mhm. Und die Stimmung ist sehr, sehr angespannt. Dann finden jede Nacht Abschiebeversuche seitens der Polizei statt. Die Security ist da auch involviert. Die Zimmer sind nicht absperrbar. Das heißt, es herrscht auch dadurch so eine Anspannung, dass die Leute keinen Rückzugsraum haben. Sie können nie hinter sich absperren. Das ist vor allem für alleinstehende Frauen eine sehr, sehr schwierige Situation. Und da kommt es natürlich auch dann immer wieder zu Aggressionen, zu Konflikten.
Das klingt ja so, dass wenn die Menschen nicht sowieso schon vorher schwer traumatisiert werden, dann spätestens danach, oder?
Ja, das ist für Traumatisierte ganz schwer auszuhalten und auch Fachorganisationen, also Ärzte der Welt zum Beispiel, die haben so ein Projekt, wo sie versuchen, Traumatisierte im Ankerzentrum Ingolstadt-Manching zu betreuen. Die sagen, also wer nicht schon vorher krank war, wird dann dadurch krank. Das ist natürlich sehr problematisch, wenn die dann verteilt werden anschließend auf die Kommunen. Dann kommen da Leute an, die auch nicht so leicht integrierbar mehr sind.
Mhm. Viele Folgeprobleme, die man sich da vorstellen kann. Jetzt hast du da auch mit einigen sprechen können. Welche Geschichte hat dich denn am meisten beeindruckt?
Die Begegnungen insgesamt waren sehr beeindruckend. Einmal zwei Männer, also unabhängig voneinander, die schick gekleidet waren und sie kamen mit Rucksäcken an. Und ich dachte mir, warum tragen die so komische Rucksäcke? Und das war, der Grund ist, dass sie eben ihre Zimmer nicht absperren können. Das heißt, sie schleppen ihre ganzen wichtigen Dokumente und das sind zum Teil kiloweise Papiere, um ihre Geschichte nachzuweisen. Die schleppen sie immer mit sich rum, weil sie zwar einen abschließbaren Spind in ihrem Zimmer haben, aber da ist es auch nicht ganz sicher. Und deswegen gehen sie immer mit diesen Rucksäcken rum. Die andere sehr berührende Geschichte habe ich von zwei Frauen erfahren, die sich versucht haben, mit ihren Kindern irgendwie ein Leben im Ankerzentrum einzurichten. Die lebten schon, also die eine über ein Jahr im Ankerzentrum mit ihrem kleinen Kind. Und die hatten das Gefühl, sie werden immer beobachtet, wenn sie sich waschen, weil auch die Waschräume sind nicht absperrbar. Und die eine hat mir dann erzählt, dass sie auch nachts eigentlich immer das Gefühl hat, jederzeit kann hier jemand reinplatzen in mein Zimmer, ich kann es nicht absperren. Und diese Frauen haben schon viel Gewalt erlebt in ihren Heimatländern und auf ihren Fluchtwegen. Und das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, 1 Jahr und 9 Monate war die eine im Ankerzentrum. Nie hat sie das Gefühl, in Sicherheit zu sein. Und das hat mich schon sehr berührt.
Wenn die CSU über die Ankerzentren in Bayern spricht, dann klingt das ganz anders als die Schilderung von Ina. Viel Lob dabei, hat sich absolut bewährt, sagt der Innenminister Joachim Herrmann. Und auch der bayerische Ministerpräsident hat die Tage eine richtig positive Zwischenbilanz gezogen.
Es hat zur Beruhigung und Befriedung der Situation sehr, sehr beigetragen. Das ist für mich ganz wichtig, dass wir da einen starken, soweit es möglich ist, gesellschaftlichen Frieden haben. Weil man hier eines zeigt, man hat ja die beiden Seiten der gleichen Medaille, nämlich die Hilfe, die ausgestreckte Hand, die hilft dort, wo Hilfe möglich ist, aber auch gleichzeitig den mahnenden Zeigefinger, wenn erkennbarerweise Straftaten oder Rechtsbruch erkennbar in den Raum gestellt werden.
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und tippe, der Bayerische Flüchtlingsrat würde Markus Söder da widersprechen. Gut, ja, so weit rausgelehnt war es dann wohl auch wieder nicht. Das hat sich im Gespräch mit Stefan Dünnwald dann auch ziemlich schnell gezeigt.
Ja, das ist ein völliger Unfug. Was wir haben, ist, dass Flüchtlinge, wenn sie ankommen, jetzt isoliert in sehr große Lager gesteckt werden, dass sie da unter schwierigen und, wie wir nachweislich eben auch sagen können, vielfach menschen- und flüchtlingsrechtlich bedenklichen Zuständen festgehalten werden, und zwar sehr lange festgehalten werden. Ja, dass man diese Flüchtlinge in diese Lager steckt, ist jetzt kein Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden. Das ist eine Form der Isolation, der Entrechtung, der Ausgrenzung. Ja. Und wenn die CSU da jetzt sagt, wir sind damit zufrieden, dann ist es aber keineswegs ein gesellschaftlicher Frieden. Wir haben viele Menschenrechtsorganisationen, Anwälte, Ärzteorganisationen, Wissenschaftler und natürlich wir selber mit ganz vielen Ehrenamtlichen, die in Bayern sich für Flüchtlinge engagieren, die ganz heftige Kritik an diesen Lagern üben.
Ja, lassen Sie uns da vielleicht mal ins Detail gehen, Ihrer Kritik. Sie haben jetzt gesagt, dass die Menschen so wahnsinnig lange in diesen Zentren bleiben müssen. Da sagt jetzt das Bundesinnenministerium und auch die CSU, das geht alles viel schneller. Also es gibt einen schnelleren Termin für die Anhörung, seit es die Ankerzentren gibt. Die Verfahren dauern im Schnitt nur noch 1,9 statt 3,1 Monate. Das sind ja eigentlich erstmal positive Signale, auch einfach für die Menschen, die dann da nicht so lange auf eine Entscheidung warten müssen und Klarheit bekommen.
Das ist zum einen eine sehr schwierige Situation, weil wir sehen, dass die Leute, kaum dass sie angekommen sind, schon eine Anhörung bekommen, ohne eine Vorbereitung, ohne dass sie Informationen dazu bekommen, ohne dass sie einen Beistand bekommen oder sowas. Sie werden nach wenigen Tagen in die Anhörung geführt, sollen dann erklären, warum sie geflüchtet sind und sonst wie was. Und das eben nach den sehr strengen Kriterien, die das Bundesamt anlegt. Und dann ist ganz grundsätzlich eine schnellere Verfahrens- oder eine kürzere Verfahrensdauer nichts, was in irgendeiner Weise mit dem Ankerzentrum zu tun hat. Ja? Das Bundesamt hat mehr Zeit, es kommen weniger Flüchtlinge, das Bundesamt hat haufenweise Personal eingestellt. Entsprechend sind sie einfach auch schneller und die Leute müssen nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr auf die Anhörung warten, sondern das kommt ziemlich zackig. Ja?
Aber unterm Strich ja dann trotzdem ein Erfolg.
Ja, aber das hat nichts mit den Ankerzentren zu tun. Ja? Das Bundesamt ist in den Ankerzentren, das ist aber auch außerhalb dieser Ankerzentren und innerhalb und außerhalb sind die Verfahren schneller geworden. Ja? Mhm. Das heißt, die Aktivität oder die Beschleunigung der Verfahren, der Anhörung, der Entscheidungen beim Bundesamt hat mit Ankerzentren nichts zu tun. Ja, das ist ein Erfolg des Bundesamts, wenn man so will, wo wir noch ein Fragezeichen hinsetzen würden, weil die Qualität ist nämlich nicht mit der Geschwindigkeit auch gestiegen. Ja, aber das hat mit den Ankerzentren nichts zu tun. Das ist verlogen, wenn man eine schnellere Verfahrenskiste mit den Ankerzentren in Verbindung bringt überhaupt.
Wie gut bewerten Sie denn die Arbeit der Behörden? Also da sind ja viele, die zusammenarbeiten müssen, eben in diesen sogenannten Ankerzentren, BAMF, Bundesagentur für Arbeit, Jugendämter, Ausländerbehörden. Wie gut läuft das?
Das ist ein Mythos, dass diese Behörden alle vor Ort sind und dass sie gut zusammenarbeiten. In den großen Erstaufnahmeeinrichtungen mit mehr als 500 Plätzen gab es immer eine Bundesamtsaußenstelle. Auch schon vor den Ankerzentren, das hat sich jetzt überhaupt nicht geändert. Ausländerbehörde ist jetzt eben auch vor Ort. Und was es noch gibt, ist es noch eine Person des Verwaltungsgerichtes, wo man einen Antrag abgeben kann oder auch unterstützt wird, eine Klage eben einzureichen. Dass es Jugendamt da vor Ort ist, ist mir keinen Fall bekannt, ja, überhaupt nicht.
Also das wird aber so behauptet.
Ne? Ja, das ist in der Planung, dass das Jugendamt eben auch in diesen Zentren, dass die Leute, auch die Minderjährigen, nicht rausgelassen werden müssen aus den Zentren für eine Altersfeststellung, dass man deshalb das Jugendamt da auch mit reinzieht. Ja? Das ist aber meines Wissens in Bayern noch keine Realität. Ja? Mhm. Und es sind Unmengen Fragezeichen. Ja, die Behörden und die Politik, sie preisen sich, dass da alles total gut Hand in Hand arbeitet. Ist erstmal nicht so der Fall. Und dann ist es eben auch nicht alles in diesen Ankerzentren. Ja?
Okay, wenn wir uns die Situation jetzt vor Ort tatsächlich nochmal anschauen. Sie haben jetzt viele Kritikpunkte genannt. Menschenunwürdig ist gefallen als Stichwort. Warum dann gleich die Forderung, Ankerzentren komplett abzuschaffen? Ließe sich da nicht an einigen Stellschrauben drehen, um eben die Zustände vor Ort zu verbessern?
Also wir sagen auf Grundlage der Situation der Leute, dass sie sehr wenig Sozialberatung haben, dass sehr viel Security sie kontrolliert und sie einschüchtert. Ja? Also wir finden immer weniger Leute, die bereit sind, eine Aussage zu machen, die noch im Ankerzentrum leben, weil sie nicht wissen, wenn das den Security zu Ohren kommt, kriegen sie dann Repressalien ab. Dann mit Arbeitsverboten, vorgefertigtem Essen, der absoluten Untätigkeit, zu der die Leute gezwungen sind. Das sind bewusst eingerichtete Rahmenbedingungen, unter denen die Flüchtlinge gehalten werden. Und das ist eben auch ein ganz zentraler Aspekt dieser Ankerzentren. Und deshalb sagen wir, diese Ankerzentren sind Mist.
Ja, Sie sagen bewusst und nicht, ist das nicht schlicht ein Geldproblem, dass das billiger ist, wenn man große Zentren mit vielen Menschen hat?
Nein, also das wissen wir und zwar seit den 80er Jahren tatsächlich, dass die Sammelunterbringung ja mit Fremdverpflegung, mit den dazugehörigen Problemen auch, wenn Sie 1000 Leute in so einem Camp haben, gibt es einfach jede Menge Konflikte. Es gibt keine Personen, die diese Konflikte lösen können. Es kommt Polizei, die Polizei schafft es nicht, es kommt mehr Polizei.
Ja? Es kommen Gewaltschutzkoordinatoren zum Beispiel, die gibt es ja bei Ihnen in Bayern.
Ja, aber das ist so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein. Und ich weiß jetzt nicht, wie die überhaupt, sagen wir mal, auch nur dokumentieren, was an Übergriffen der Security und so weiter gegenüber den Flüchtlingen stattfindet. Ja?
Da müsste man vielleicht der Security besser auf die Finger schauen. Könnte ja ein Ansatz sein.
Das wäre ein Ansatz. Ein anderer Ansatz wäre einfach auch, und da weigert sich die Staatsregierung, wir haben diese Lager ja seit 2015. Mhm. Ja? Die sind ja nur einfach immer mal wieder umbenannt worden und jetzt ausgeweitet worden. Aber seit 2015 gibt es da das Verbot, dass die Leute ihre Zimmer absperren können zum Beispiel. Ja? Jetzt gibt es an manchen Orten extra Bereiche für Frauen, ja, oder extra Bereiche für Familien. Aber das dauert Jahre, bis die Behörden, die zuständigen Behörden und die Politik sich hier eben bewegen. Und ich weiß nicht, ob die paar Gewaltschutzkoordinatorinnen und Koordinatoren, die es jetzt eben dann gibt oder geben soll, an dieser grundlegenden Situation was ändern. Weil das ist, die Regierung könnte sagen, okay, die Leute kriegen ihren Zimmerschlüssel. Ja? Die hätte das vor 5 Jahren sagen können, sie tun es nicht. Ja? Und insofern spreche ich davon, dass es einfach politischer Wille ist, auch die Leute unter diesen Verhältnissen eben auch unter diesen repressiven Bedingungen festzuhalten.
Hm. Ja? Erklären Sie sich damit auch, dass die Zahl der Abschiebungen zwar jetzt im letzten Jahr sich gar nicht erhöht hat, aber die der freiwilligen Ausreisen?
Das ist noch eine weitere, finde ich, grobe Lüge. Ja?
Die stimmt nicht, die Information des Bundesinnenministeriums, sagen Sie?
Nein, was verbreitet wird, ist, dass irgendwelche, ich weiß nicht, 12.000 oder sonst wie ungefähr, ich glaube 15.000 gelten insgesamt als Personen, die Deutschland verlassen haben. Ja, davon sind 2.500 abgeschoben worden, glaube ich, also ungefähr so viel wie das Jahr zuvor. Und auch jetzt, die Zahlen weisen keine Steigerung auf. Ja? Auch die Zahlen der freiwilligen Rückkehrer, ja, und das sind die einzigen Zahlen, die wir haben. Die werden nämlich von der IOM dokumentiert. Das sind die Leute, die freiwillig zurückkehren in ihre Herkunftsländer, stagnieren, bestenfalls. Ja. Was wir haben, ist eine große Zahl von Personen, die Bayern als freiwillig ausgereist deklariert. Das sind aber eigentlich Leute, die nicht mehr da sind. Die sind nicht dokumentiert ausgereist, ja. Die sind einfach nicht mehr da, die sind aus dem Camp geflüchtet. Die sind entweder illegal in Deutschland, ja, oder sie sind ebenfalls illegal in andere EU-Staaten weitergeflüchtet. Ja?
Also da wird etwas vom Bundesinnenministerium als Erfolg verkauft, wo Sie sagen, das ist keiner.
Nee, das ist Illegalisierung ist erstmal für die Leute eine totale Katastrophe, weil deren Verletzlichkeit enorm steigt, wenn sie sich dauernd verstecken müssen, keinen legalen Zugang zu irgendwas haben. Das ist eine, finde ich, katastrophale Konsequenz dieser Ankerzentren. Und auch wenn sie weiterflüchten nach zum Beispiel Frankreich, wo ich jetzt gerade war, wo ich deren Situation untersucht habe, die sind dann häufig obdachlos am Rande von Paris unter Autobahnbrücken, sind die in irgendwelchen kleinen Zelten, warten darauf, ob sie Zugang zum Asylverfahren da bekommen. Ja, da kommen ganz viele von diesen Leuten, kommen aus Bayern. Und das ist natürlich auch flüchtlingspolitisch innerhalb Europas, ist doch kein Erfolg, ja. Unser Herr Seehofer oder auch der Herr Hamann schimpfen auf Salvini, der die Flüchtlinge quasi durch schlechte Lebensbedingungen und Abschreckung weitertreibt in andere EU-Staaten. Mhm. Und macht, ja, also beide, Hamann wie auch Seehofer, machen genau das Gleiche, indem sie auf Abschreckung setzen. Das ist eine Politik der Verantwortlichkeit und des aus dem Land Treibens von Flüchtlingen. Das ist schäbig, mehr ist das nicht.
Findet Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Herr Dünnwald, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Nieren, Herzen, Lebern. Gibt es in Deutschland viel zu wenige von. Hier stehen mehr als 10.000 Menschen auf Wartelisten für eine Transplantation. Nicht nur die dürften ganz genau hingehört haben, als japanische Forscher jetzt verkündet haben, wir haben damit angefangen, menschliche Organe zu züchten. Und zwar nicht in der Petrischale, sondern in Tieren. Das gab es so noch nie. Und da ploppen dann doch so einige Fragen auch auf. Und die kann ich jetzt besprechen mit dem Kollegen Michael Lange aus unserer Wissenschaftsredaktion hier. Hallo Michael.
Hallo.
Ist das denn jetzt, weil es klingt ja erstmal nach einem riesigen Durchbruch, ist das einer überhaupt wissenschaftlich gesehen?
Nein, eigentlich nicht. Also es ist eine Forschung, die läuft seit vielen Jahren. Wir haben in Forschung aktuell interessanterweise vor 3 Jahren über den Stand berichtet und der ist ähnlich wie heute. Aber jetzt ist man einen Schritt weiter, weil die japanischen Forscher, die dürfen jetzt diese kleinen Mäuse mit menschlichen Zellen, um die geht es ja darin, die dürfen die jetzt bis zur Geburt weiterentwickeln. Die dürfen also endlich auf die Welt kommen. Bisher wurde nur mit Embryonen geforscht und jetzt wird mal geschaut, was sind das für Mäuse, was kann man darin beobachten.
Okay, und wie machen die das genau? Also wie sieht diese Forschung genau aus?
Ja, es geht interessanterweise nicht um Gentechnik, sondern es geht darum, menschliche Zellen in Mäuse oder Ratten hineinzubekommen.
Ach, ohne die dann gentechnisch zu verändern?
Nein, das sind also wirklich richtige Ratten, die bleiben Ratten oder Mäuse, die bleiben Mäuse. Und deshalb sind es auch eigentlich keine Chimären, obwohl das oft immer gesagt wird, also keine Mischlinge zwischen Mensch und Maus, sondern es sind Mäuse, die in ihrem Innern menschliche Zellen haben. Und das ist eigentlich ein Bereich, ja, aus der Stammzellforschung. Die Stammzellen wachsen und können zu verschiedenen Organen sich weiterentwickeln. Und die werden jetzt nicht im Labor gezüchtet, sondern die werden in Mäuse oder Ratten hinein verpflanzt. Und weil diese Stammzellen aus Menschen kommen, sollen sich dann in den Mäusen menschliche Organe entwickeln. Und das ist das Kuriose daran, was auch für Wissenschaftler vor 10 Jahren noch nicht denkbar schien, dass tatsächlich ein Organ, das genetisch vollkommen menschlich ist und damit ja auch für Transplantationen zur Verfügung stehen könnte, rein theoretisch, dass das in einem Tier heranwächst. Das ist das wirklich Neue und Interessante, aber wie gesagt schon seit 5 Jahren eigentlich in der Forschung beobachtet und seitdem beobachten wir das auch.
Und dass eben Organe für die Transplantationsmedizin herangezüchtet werden, das ist aber schon auch wirklich der primäre Nutzen dahinter und die Motivation.
Das ist die Motivation, aber das ist ganz schön schwierig. Es gibt da so viele Ansätze in der Wissenschaft, um solche Organe zu züchten, einfach nur im Labor oder Schweine als Organspender. Und hier ist eigentlich der interessanteste Ansatz, weil es sollen menschliche Organe entstehen, die wirklich menschlich sind, aber im Tier heranwachsen. Und das ist das zugleich Umstrittene, aber auch zugleich das, was viele Wissenschaftler begeistert, dass man da wirklich eine größere Quelle für Organe einmal haben könnte. Aber das ist noch sehr weit weg. Diese Mäuse dürfen jetzt geboren werden. Und es sind Mäuse. Natürlich sind Mäuse keine Organspender. Die sind völlig ungeeignet. Sind ja auch viel zu klein. Ratten auch nicht. Da werden höchstens Zellen von Mäusen auf Ratten übertragen. Das ist alles noch Versuchsstadium. Das dauert, ja, das kann man fast schon nicht mehr abschätzen so lange. Also 5 bis 10 Jahre, bis dann mal Experimente an Schweinen stattfinden können. Und bis der erste Mensch dann tatsächlich so ein Organ bekommen könnte.
Und das dann auch nicht abgestoßen wird.
Ja,
ne?
dass das alles wirklich funktioniert. Ja, in der Theorie funktioniert es wunderbar. Jetzt muss es im Labor funktionieren. Und bis es dann im Krankenhaus funktioniert, da würde ich 10 bis 20 Jahre schätzen. Und man kann auch nicht vorhersagen, ob es wirklich überhaupt dazu kommt. Das ist einfach Forschung. Da gibt es verschiedene Wege, die Wissenschaftler im Moment ausprobieren. Ich als Wissenschaftsjournalist versuche, die zu verfolgen, alles mitzukriegen, was da läuft. Aber welche Methode letztlich das Rennen macht, ob das diese etwas umstrittene Methode der Japaner ist oder ob die Chinesen oder die Amerikaner oder auch ein Team aus München, die sind da auch mit im Rennen, die züchten Schweineorgane. Wer da das Rennen macht,
da lassen die sich nicht in die Karten gucken oder ins Labor.
Das kann ich auch nach 10, 20 Jahren Journalismus nicht beurteilen. Ich kann sehen, ist das Ganze plausibel? Wie wird es in der Community, also in der Wissenschaftlergemeinschaft anerkannt oder nicht anerkannt? Aber vorhersagen kann ich das nicht und die meisten anderen wahrscheinlich auch nicht.
Kannst du denn die Gefahr einschätzen? Also wie groß ist die Gefahr, dass man eben nicht kontrollieren kann, was dann die Zellen, die Dinge da drin so machen?
Also ja, das ist aber genau, da sprichst du genau die Sache an, auf die es ankommt und die man eigentlich vorhersehen möchte gerne. Es ist natürlich so, das sind Stammzellen und Stammzellen, die können sich vermehren, die können sich in andere Zelltypen entwickeln und dazu beobachten, was die wirklich machen. Bilden die wirklich genau das Organ, was sie bilden sollen? Entsteht dann in dieser Maus eine menschliche Bauchspeicheldrüse? Das ist das Ziel dieser Experimente. Oder kann man eine menschliche Leber in der Maus züchten? Was wäre denn, wenn diese Zellen sich das aus einem noch unbekannten Grund anders überlegen und werden dann zum Beispiel zu Gehirnzellen. Haben die Mäuse dann plötzlich menschliche Gehirnzellen?
Ein Bewusstsein gar?
Ja, halte ich für unwahrscheinlich, aber das ist alles tatsächlich, kann man drüber diskutieren und man kann es tatsächlich nicht vorhersehen. Deshalb ist die Frage, soll man solche Experimente erlauben, weil alles Mögliche passieren könnte? Oder probiert man es einfach mit Vorsicht und schaut, sind da einzelne Zellen im Gehirn, die da nicht hingehören? Oder entstehen da zum Beispiel Krebsgeschwüre? Auch das wäre natürlich ein Grund, diese Forschung nochmal zu überdenken. Also ich bin nicht dagegen, dass diese Forschung überhaupt gemacht wird. Aber ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein und man muss das genau beobachten.
Ja, sehen andere anders. Ist ja oft so. Also dann habe ich zum Beispiel jetzt mal den Gesundheitspolitiker von der SPD, den Karl Lauterbach, im Kopf. Der sagt ja, das sei ein ethischer Mega-Verstoß. Also sich da selbst zu einem Halbgott quasi zu machen, und das ginge gar nicht aus ethischen Gründen. Kannst du das nachvollziehen?
Eigentlich nicht. Vielleicht politisch, aber jetzt nicht wissenschaftlich, weil da ist der Verstoß gar nicht so groß. Zum einen ist es ja keine gentechnische Vermischung und die findet sogar statt. Es gibt Mäuse mit menschlichen Genen und es gibt Klone, die aus menschlichen Eizellen entstanden sind. Das sind wirklich abstruse Geschichten und das ist bei dieser Forschung alles nicht der Fall. Die Mäuse bleiben, wenn alles so funktioniert, wie es soll, bleiben ganz normale Mäuse und es geht um ein hochrangiges Ziel. Und das ist die Organtransplantation. Und es wird alles überwacht. Das ist ja unter staatlicher Kontrolle. Das wurde jetzt genehmigt. Wobei das auch nicht alles jetzt Forschung für die nächsten 10 Jahre genehmigt wurde, sondern es wurde in Japan sehr vorsichtig ein nächster Schritt genehmigt. Da dürfen jetzt einzelne Mäuse geboren werden, die ganz genau untersucht werden. Und das alles ist auch öffentlich bekannt. Also ich glaube, das ist der richtige Weg, den die Japaner da einschlagen. Und da jetzt gleich wieder so zu einem schnellen Urteil zu kommen und sagen, oh, da sind wieder die schlimmen Wissenschaftler am Werk. Also das, glaube ich, ist eher politisch motiviert.
Okay, Michael, vielleicht jetzt nicht so vorschnell, das verstehe ich, aber es sind ja noch so viele Unsicherheitsfaktoren, die beschreibst du ja auch. Man kann es eben noch nicht so richtig vorhersehen, wie sich das entwickelt. Würdest du denn da schon die Grenze ziehen, also dass wirklich die Grenze zwischen Mensch und Tier da nicht aufgeweicht werden darf, dass eben solche Veränderungen Mensch-Maus nicht passieren dürfen?
Also Mäuse dürfen nicht zu Menschen werden, Menschen dürfen nicht zu Mäusen werden und die Grenze muss klar bleiben. Ich glaube, das hat der Deutsche Ethikrat interessanterweise auch schon 2011 in langen Sitzungen diskutiert und die sind tatsächlich zu dem Schluss gekommen, ja, wir müssen aufpassen, dass die Grenze steht, aber die haben sich auch sehr genau mit den wissenschaftlichen Nutzen beschäftigt und haben gesagt, okay, wir müssen vorsichtig sein, aber wir müssen abwägen, wir müssen uns das Einzelne genau anschauen und nicht immer gleich sagen, oh, das könnte man jetzt Chimäre nennen, das lehnen wir ab. Und die Mehrzahl im Deutschen Ethikrat, da gibt es ja auch immer Mehrheits- und Minderheitsvoten, also die Mehrzahl hat sich tatsächlich dafür entschieden, dass vorsichtig in Einzelfällen durchaus zuzulassen oder beziehungsweise nicht abzulehnen. Und so hat sich der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates ja jetzt auch wieder geäußert, hat gesagt, das ist eine Forschung, die hat ein hohes Ziel und wir müssen zwar aufpassen, aber der hat da sich sehr positiv geäußert.
Zu tierethischen Fragen habe ich ihn jetzt noch nicht Stellung nehmen hören. Also zum Beispiel, ob wir Tiere da als so eine Art Ersatzteillager nutzen sollen und sie danach ja auch im Prinzip töten, ne, wenn das Organ
ja,
dann...
Ja, das ist richtig. Also es ist wirklich, da werden Tiere instrumentalisiert. Ich sehe hier allerdings das auch so, dass das nicht unbedingt jetzt eine Art von Tierversuchen ist, die jetzt über andere hinausgeht. Zum Beispiel Krebsforschung oder andere hochrangige Forschung, die ist auch nicht tierfreundlich. Da werden auch Tiere manchmal gequält. Hier in dem Beispiel ist es nicht unbedingt so. Die Tiere werden gezüchtet, die wachsen heran und werden dann getötet. Das ist hier, und das ist im Grunde genommen was Ähnliches wie, wenn man Tiere schlachtet und aufisst. Auch das wird ethisch akzeptiert. Das mag nicht in allen.
Nicht von allen, ne?
Nicht, genau. Nicht von jedem wird das so geteilt, aber und hier haben wir einen ähnlichen Fall. Also hier kann man es durchaus ethisch rechtfertigen. Man muss es nicht. Aber wenn man Tiere isst, hat man, glaube ich, eine schwierige Situation, das zu rechtfertigen, so etwas abzulehnen, weil es ja auch um Menschenleben geht.
Ja, halt mal also fest, es gibt viel, das gegeneinander abzuwägen ist. Und wann genau das dann Realität wird, das steht wissenschaftlich noch nicht so ganz fest. Dank dir fürs Sortieren, Michael. Ja, ich verabschiede mich jetzt hier mal ganz schnell, um die 30-Minuten-Marke nicht zu knacken in diesem Podcast. Gab aber auch wirklich viel zu besprechen heute, oder? Feedback gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Hören und tschüss.